NDR 90,3 Podcast. Das Hamburger Hafenkonzert.
NDR 90,3.
Ende Juni in Bach-Rhein. Die UNESCO erklärt die schleswig-holsteinische Wikingersiedlung Haithabu und die Grenzsicherungsanlage Danewerk zum Weltkulturerbe. Seit 2004 hatten sich die Schleswig-Holsteiner um diese Anerkennung bemüht.
Letztlich erfolgreich das Hamburger Hafenkonzert unterwegs auf den Spuren der Wikinger. Dies ist Ausgabe 3318 mit Jan Graf
und Kerstin von Stürmer. Moin.
NDR 90,3.
Wir sind Hamburg. Hamburg. Hamburg.
Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Wir sind heute in der Wikinger-Siedlung Haithabu. Erst große Spannung, ja Anspannung, dann Freude und Euphorie im gesamten Norden. So ist die Stimmung am 30. Juni dieses Jahres. In Bach-Rhein wird entschieden, welche Bewerber in die Liste des Weltkulturerbes aufgenommen werden. Mit dem Rennen das Wikinger-Museum Haithabu bei Schleswig. Und es hat geklappt. Per Axel Kröske.
Sie hatte vor 14 Jahren die Idee. Birte Ansbach war damals noch Studentin und sollte in einem Seminar über die touristische Erschließung der archäologischen Kulturdenkmäler an der Schlei referieren. In diesem Fall das Danewerk und Haithabu.
Und wir hatten uns abends mal überlegt, meine Güte, wieso ist das nicht Weltkulturerbe? Das ist doch einmalig eigentlich. Ja, und dann haben wir das beim nächsten Seminar, haben wir das einfach gesagt. Und dann sagte Herr von Kahnau, du meine Güte, ja, da haben Sie vollkommen recht. Und da, ja, ab dann nahm es seinen Lauf.
Klaus von Karner-Bornheim war damals Leiter des Archäologischen Landesamtes und vertritt jetzt die Landesmuseen in Schleswig.
Die Abläufe sind extrem kompliziert. Einmal in der Bundesrepublik Deutschland, um da auf die sogenannte Tentativliste zu kommen. Hoch sind die Hürden, die an das Denkmal selber gestellt werden. Es war klar, dass das ein längerer Prozess werden würde.
Der jetzt im zweiten Anlauf erfolgreich beendet ist. Inzwischen ist Birte Ansbach Sprecherin des Archäologischen Landesamtes in Schleswig. Sie baute am Sonntag am Danewerk für die kleine Feier die Tische auf. Für Ministerin, Museumsleiter, Landrat und auch die zahlreichen Bürgermeister aus der Region, die natürlich alle die Bewerbung unterstützt hatten und mitfieberten.
Mit allergrößter Spannung und sehr gejubelt.
Ich habe es auch so verfolgt. Ich war unterwegs und auf der Höhe von Hannover habe ich das im Radio gehört und einfach nur toll.
Wir haben uns gefreut, dann auf der Autobahn auf dem Weg zum Konzert nach Hamburg, Billy Joel, haben wir angehalten und den Livestream mitverfolgt. Obwohl wir aus Dänemark kommen, hat das Museum Sønderjylland auch einen kleinen Teilbereich, wie der Ausgrabung, an der wir ein bisschen teilgenommen haben.
Haithabu dürfte schon jetzt zumindest deutschlandweit bekannt sein. Touristen kommen gerne ins frisch sanierte Wikingermuseum am Hadebüer Noor und auch zu den nachgebildeten Wikingerhäusern am Ufer. Museumsleiterin Ute Drews hofft jetzt auf noch mehr internationale Besucher.
Hier im Wikingermuseum Haithabu hat die Nachricht natürlich große Freude ausgelöst. Immer vor dem Hintergrund gesehen, dass dieses Museum an der Spitze der Museen im Lande steht. Wir zählen ja jedes Jahr zwischen 130.000 und 150.000 Besucher in Haithabu.
Das Danewerk ist im dänischen Geschichtsbewusstsein fest verankert, in Deutschland aber wahrscheinlich weniger bekannt. Der Wall führt auf rund 30 Kilometern quer durch die Landschaft. Max Tripphaus von der Ostseefjord Schlei GmbH sieht neues Potenzial für den Tourismus.
Wir sehen das ja jetzt auch schon bei den Kreuzfahrturlaubern, die in Schleswig-Holstein anlegen, dass auch da der Bus nach Haithabu zum Danewerk fährt. Und das gilt künftig sicherlich allgemein auch für Gruppen aus dem Ausland.
Verbunden mit dem neuen Status sind auch Pflichten. Man erinnert sich, 2009 hatte die UNESCO dem Elbtal bei Dresden den Welterbestatus aberkannt, weil eine Brücke gebaut wurde. Stefanie Kloß vom Archäologischen Landesamt erwartet hier aber keine Konflikte.
Nein, das bedeutet nicht mehr Einschränkungen als vorher. Also wir haben uns ja schon vorher bemüht, das Danewerk frei zu halten von Bebauung, die dicht daran reicht, durch landwirtschaftliche Strukturen oder Wohnbebauung. Die Windanlagen, es gibt einen Abstand von 5 Kilometern rund um das Danewerk, wo keine Windkraftanlagen gebaut werden dürfen.
Voraussichtlich im Herbst kommen dann UNESCO-Vertreter nach Schleswig, um die offizielle Urkunde zum Welterbe zu überreichen.
Sechseinhalb Minuten, so lange oder besser gesagt so kurz, wurde verhandelt bei der UNESCO im Persischen Golf. Dann fiel in Bach-Rhein schon der Hammer. Jawohl, klarer Fall. Das Dannewerk und die Wikinger-Siedlung Heiterbu, sie werden gemeinsam aufgenommen in das Weltkulturerbe. Professor Dr. Klaus von Karnap-Bornheim war Leiter des Archäologischen Landesamtes. Er ist heute Chef der Landesmuseen Schleswig-Holstein. Für ihn bedeutet die Anerkennung den Höhepunkt seiner beruflichen Laufbahn, so der 61-jährige Ur- und Frühgeschichtler.
Ja, wir haben ja in einem großen Team gearbeitet und ich glaube in diesem Team sind alle diese Komponenten zusammengekommen, die ja hinterher die Wichtigkeit für Schleswig-Holstein auch ausmachen werden. Da geht es natürlich erstmal darum, das kulturelle Erbe zu erhalten, und weil die Welterbe-Konvention ist eine Konvention zur Erhaltung des kulturellen Erbes. Das heißt, es geht darum, welche nachhaltigen Strategien habt ihr, um das Denkmal auch in den nächsten 500 Jahren so präsentieren und so erhalten zu können wie heute. Welche Ideen habt ihr, wie das Denkmal gepflegt werden soll? Das hat alles das Archäologische Landesamt in die Hand genommen. Aber dann geht es natürlich auch darum, wie vermittelt ihr das Ganze eigentlich? Und da sind die Museumsleute gefragt. Am Dannewerk und hier in Heiterbu, da geht es natürlich darum, können wir in den Ausstellungen den Menschen vermitteln, wie wertvoll diese archäologischen Schätze eigentlich sind und was wir daraus ziehen können. Und dann am Ende geht es auch zum Beispiel um Tourismus. Das ist ja ganz klar. Deswegen sind in den Prozess auch die regionalen Touristiker eingebunden gewesen, weil die werden natürlich aus so etwas auch ein Kapital schlagen müssen und sollen. Das ist ja ganz wichtig, dass wir auch den Besuchern und Besucherinnen unserer Region klar machen, dass es hier was ganz, ganz Besonderes gibt.
Ist es in Anführungszeichen nur etwas ganz, ganz Besonderes oder spielt tatsächlich dieser Schutzgedanke auch eine massive Rolle? Ich erinnere an die Zerstörung altbuddhistischer Tempel durch den IS oder aber auch die Anfechtung der bronzezeitlichen Zeichnungen und Ritzungen in Tanum in Südschweden durch Umwelteinflüsse.
Unser kulturelles Erbe ist einer beständigen Bedrohung ausgesetzt. Der Klimawandel spielt da eine große Rolle. Sie haben es angesprochen, in Tanum die Veränderung der Klimasituation verändert die Verwitterungsbedingungen auf diesen Felsen. Also muss man sich überlegen, wie man möglicherweise schützen kann, zum Beispiel durch Abdecken. In Tanum denkt man darüber nach, weite Bereiche wieder abzudenken und die Gäste nur auf bestimmte Sektionen zu lenken. Ja, und das andere, was Sie ansprechen, Aleppo, Palmyra, Bamiyan, wir wissen, dass solche kulturellen Denkmale auch identitätsbildend sind und dass solche Menschen und Gruppen, die Identität zerstören wollen, immer auch den Weg gehen über dieses kulturelle Erbe. Deswegen haben die Taliban in Bamiyan diese wunderbaren Statuen, die da seit 1200 Jahren so friedlich im Felsen standen, einfach mit jeweils einer halben Tonne Dynamit in die Luft gejagt. Da ging es ihnen auch darum, kulturelle Identität und vielleicht auch nationale Identität zu zerstören. Auch dieser Aspekt spielt natürlich in der Erhaltung eine ganz, ganz wichtige Rolle.
Heiterbu, mit diesem Gespräch sofort jetzt in einen globalen Zusammenhang gerückt. Authentizität ist eins der Kriterien, die auch beleuchtet werden, wenn es darum geht, eine Stätte anzuerkennen als Weltkulturerbe. Jetzt, wenn wir Heiterbu besuchen, stehen hier rekonstruierte, aber neu aufgestellte Hütten. Wie passt das zu einer Authentizität, wenn hier um des Interesses und der Neugier der Besucher willen neue Häuser hingestellt werden, die aussehen wie Wikingerhäuser?
Ja, unser Anspruch bei der Rekonstruktion dieser Häuser ist ja gewesen, dass wir sie möglichst dicht am archäologischen Befund rekonstruieren wollen. Die archäologischen Erhaltungsbedingungen hier in Heiterbu sind hervorragend. Organische Materialien, eben auch Bauholz, ist in Tausenden von Stücken erhalten und dokumentiert. Und auf der Grundlage dieser Überlieferung haben wir diese Häuser rekonstruiert mit dem Anspruch und sie in einer Maßgenauigkeit von 2 Zentimetern zu rekonstruieren. Wir sind uns eigentlich relativ sicher, dass es an keinem anderen Platz der wikingerzeitlichen Welt bessere Rekonstruktionen gibt als hier. Wir haben sie also wissenschaftlich abgeleitet und deswegen denken wir, dass wir das Kriterium der Authentizität, zumindest also was diese Rekonstruktion betrifft, doch sehr gut erfüllen. Und ICOMOS, International Council of Monuments and Sites, die uns hier evaluiert haben, haben das auch so zur Kenntnis genommen.
Heiterbu ist eine Wikinger-Metropole gewesen. Ihre Blütezeit war 9. bis 11. Jahrhundert. Sie blühte und gedieh am südlichen Rand des damaligen Dänischen Reiches an einem wichtigen Handels- und Verkehrsweg zwischen Nord- und Ostsee. Genau diese Stätte ist heute als Wikingermuseum seit wenigen Tagen aufgenommen in das UNESCO-Weltkulturerbe. Bei uns sitzt Professor Dr. Klaus von Karnap-Bornheim, der sich als Leiter der Schleswig-Holsteinischen Landesmuseen unter anderem sehr darum bemüht hat. Der Mann hat gute Laune. Gleich will ich mit ihm aber noch hier bei NDR 90,3 sprechen über einen anderen, einen ähnlichen Antrag, der vor 4 Jahren scheiterte. Auch eine ganz interessante Geschichte. Im Gespräch bei NDR 90,3 im Hamburger Hafenkonzert Professor Dr. Klaus von Karnap-Bornheim, langjähriger Leiter des Archäologischen Landesamtes Schleswig-Holstein, immer noch Chef der Landesmuseen. Ein glücklicher Mann, seit 30. Juni wissen wir es, Heiterbu und das Dannewerk, also die alte Wikingerstätte und der Limes der Dänen nach Süden hin, sind aufgenommen in das Weltkulturerbe der UNESCO. Aber es gab auch einen weiteren Antrag, der vor 4 Jahren zurückgewiesen wurde. Und das war einer, den ich auch sehr interessant finde. Man hatte gemeinsam mit anderen europäischen Nationen versucht, einen Wikinger-Antrag einzureichen.
Ja, die Einreichung unseres internationalen Antrages vor 4 Jahren und die Abweisung vor 3 Jahren, das war nun wiederum ein Tiefpunkt meiner beruflichen Karriere, weil wir ja schon zu diesem Zeitpunkt viele, viele Jahre an diesem Antrag gearbeitet hatten, der aber ein ganz anderes Format hatte als das, was wir jetzt eingereicht haben. Die UNESCO-Welterbekonvention lässt auch sogenannte internationale serielle Nominierungen zu, indem man ein Kulturgut, das über Grenzen reicht, gemeinsam nominiert. Und unsere Idee war es, Stätten der Wikingerzeit aus Island, Norwegen, Dänemark, Lettland und Schleswig-Holstein in eine Geschichte zusammenzupacken und diese Geschichte sozusagen zum Welterbe zu machen. Also die Geschichte der Produktion, das waren Bergwerke, in denen Speckstein in Norwegen abgebaut worden ist, Gräberfelder, die uns zeigen, wie Bestattungen stattfinden und so weiter und so fort. Aber wir konnten ICOMOS, den Weltdenkmalrat, International Council of Monuments and Sites, nicht von diesem Projekt überzeugen, obwohl wir wirklich Jahre gekämpft haben. Das ICOMOS fand es nicht gut, wir konnten sie nicht überzeugen und deswegen haben wir damals ein sogenanntes Deferral bekommen. Das heißt, unser Antrag ist zurückgewiesen worden mit der Bitte, ihn grundsätzlich zu überarbeiten. Und damals hat ICOMOS auch empfohlen, diese große Nominierung in Einzelnominierungen aufzulösen.
Was dann auch passiert ist und dieses Mal dann von Erfolg gekrönt. Heiterbu ist mit drinne im Weltkulturerbe. Im Gespräch bei NDR 90,3 Professor Dr. Klaus von Karnap-Bornheim, Leiter der Schleswig-Holsteinischen Landesmuseen. Er hat es gerade gesagt, so eine Stätte ist auch immer wichtig für die regionale Identität. Damit würde ich gerne unser Gespräch beenden. Was für eine regionale Identität haben wir denn? Schleswig-Holstein, das waren mal Friesen, Wenden, Sachsen, ja, und auch Skandinavier. Frage A, wird Heiterbu überhaupt in der skandinavischen Welt wahrgenommen? Frage B, was kann es als Wikingerstätte für uns als heutige Schleswig-Holsteiner bedeuten, für die regionale Identität?
Das ist eine sehr interessante Frage, die Sie stellen. Da könnte man auch jetzt 3 Stunden drüber reden, aber ich denke, einmal die Wahrnehmung von Heiterbu, aber vor allen Dingen des Dannewerks bei unseren dänischen Nachbarn und in Skandinavien darüber hinaus, ist viel, viel größer, als wir uns das vorstellen. Warum? Weil die Kinder das in den Geschichtsbüchern lernen. Dass es das, den Wall der Dänen gab, das Dannewerk und das Heiterbu, eine bedeutende Handelsstadt und eine der ältesten Städte, wenn nicht sogar die älteste Stadt im Norden ist. Dann spielt natürlich eine große Rolle für die regionale Identität, dass gerade der Norden Schleswig-Holsteins aufgrund seiner Geschichte sich immer eng mit Dänemark verbunden fühlt. Es gibt hier eine sehr aktive dänische Minderheit. Dänisch ist Amtssprache in Schleswig-Holstein. Es gibt eine Partei der dänischen Minderheit, die eine große Rolle in unserem Parlament spielt. Also das für die regionale Identität spielt diese Schnittstelle nach Skandinavien eine ganz, ganz große Rolle. Und das wird Ihnen als jemand, der so viele Jahre Hafenkonzert produziert hat und den Hörern sicherlich auch gefallen. Ich bin der festen Überzeugung, dass so etwas wie eine Handelsstadt Heiterbu mit seinem maritimen Charakter immer auch eine große Weltoffenheit bedingt. Weil man eben weiß, was in Nowgorod am Wolchow passiert, dass da in Miklagon, in Konstantinopel ein neuer Kaiser gewählt worden ist. Und ich glaube, dass sie in Haithabur vor gut 1000 Jahren auch darüber diskutiert haben, dass da ganz weit im Westen ein Land ist, das sie Wienland genannt haben und das so ganz unbekannt eigentlich ist. Also diese Skandinavier dieser Zeit haben einen extrem weiten Horizont gehabt und ich denke, das ist auch etwas, was wir in Zukunft auch weiter in unsere regionale Identität hier in Schleswig-Holstein, aber auch in die Identität maritimer Kultur bringen sollen.
Haithabur, ein Stück maritime Kultur. Das war im Gespräch mit NDR 90,3 Klaus von Karnap-Bornheim, der sich lange Jahre eingesetzt hat für die Aufnahme von Wikingersiedlung und Danneberg, genanntem Verteidigungswall, in das Weltkulturerbe der UNESCO. Wiederentdeckt wurde Haithabur gegen Ende des 19. Jahrhunderts und damit begann das große Graben an der Schlei. Die Geschichte der archäologischen Erforschung der frühmittelalterlichen Metropole. Unser Thema gleich im Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3.
Vierzehn Jahre ist es her. 2004 begann das große Ringen um eine Anerkennung durch die UNESCO. Ende Juni 2018 dann der Paukenschlag vom Persischen Golf. Haithabur und Danneberg stehen künftig neben der hanseatischen Altstadt Lübecks und dem Wattenmeer in der Liste des Weltkulturerbes. Dr. Ingo Ickeroth ist Chef des Archäologischen Landesamtes Schleswig-Holstein. Er war in Bahrain mit dabei.
Ich war unglaublich glücklich und froh. Bin ja dem Projekt, seitdem ich in Schleswig-Holstein bin, verbunden. Das heißt, eine der schönsten archäologischen Aufgaben, die ich hatte, war, mit dem Fahrrad das Dannerwerk und Haithabur abzufahren und zu beschreiben. Das heißt, andere Leute machen hier Urlaub und machen das. Und ich habe das als Arbeitsauftrag gehabt. Danach 8, 10 Jahre harte Arbeit. Der Antrag läuft ja seit 14 Jahren. Wir waren alle erleichtert, obwohl Bahrain ja auch dann eine Strapaze ist mit der hohen Luftfeuchtigkeit, mit der hohen Hitze. Und ich war dann froh, dass ich wieder zu Hause war.
Die Anerkennung durch die UNESCO, der vorläufige Höhepunkt in der Geschichte des Wikingermuseums in Haithabur bei Schleswig. Das Haus ist gerade frisch renoviert und seit Mai dieses Jahres wieder offen für das Publikum. Das Museum gibt es seit 1985, doch die ersten Ausgrabungen, die sind viel älter. Ute Drews, die Direktorin des Museums zur Geschichte.
Im Grunde genommen müssen wir gut 100 Jahre zurückgucken. Dann ist es hier ganz beschaulich. Hier auf den grünen Weiden in Bußdorf weidet das Vieh der Bußdorfer Bauern. Und es liegt dort ein 1,3 Kilometer langer und bis zu 10 Meter hoher Halbkreiswall im Gelände. Keiner weiß, was das ist. Und die Leute vermuten, das ist eine Ole Burg und deshalb heißt dieses Gelände auf den Flurkarten Oldenburg. In der Mitte des 19. Jahrhunderts keimt dann ein Geschichtsinteresse auf. Gelehrte Menschen haben isländische Sagas gelesen zum Beispiel oder auch christliche Chroniken. Und die wissen, dass es hier irgendwo an der Schlei einen Ort gegeben hat, der Hedebü hieß, Heiðabur, so steht es in den isländischen Sagas, Ad Hetum oder Slias Vikus, Slias Torp. Man sucht also nach diesem Platz und dann gibt es einen dänischen Gelehrten, der heißt Sophus Müller, der, ich behaupte immer, an einem regnerischen Tag hier mit seinem Handstock durchs Gelände geht und in den Maulwurfshügeln herumwühlt. Das darf man heute nicht mehr, das ist, muss man ganz klar sagen. Und er macht so allerhand kleine Funde, die darauf hinweisen, dass hier ein Siedlungsplatz war. Das ist sozusagen der Beginn der Forschungsgeschichte, sehr verkürzt dargestellt. Und dann beginnt unsere Forschungsgeschichte hier in Haithabur mit einer besonderen Frau, Fräulein Professor Johanna Mestorf. Johanna Mestorf war Direktorin des Museums in Kiel und zuständig für diesen Platz. Und sie führte hier kleinere Ausgrabungen durch, die aber schon ganz deutlich machten, dass hier dieser Platz Haithabur, Heiðabur gelegen haben muss. In der Folge wurden dann größere oder kleinere Ausgrabungen durchgeführt. Die größten Siedlungsgrabungen in den 60er Jahren, 3 Jahre nonstop. Und alles gipfelte dann 1979 in einer Hafengrabung. dort wurde ein wunderbares Schiff gefunden, ein ungefähr 30 Meter langes Kriegsschiff. So, diese Dinge sind alle heute im Wikingermuseum Heiterbu zu besichtigen.
NDR 90,3 ist hier. Wir sind heute in Heiterbu. Die kriegerischen Stämme aus dem Norden gingen überwiegend zwischen dem 9. und 11. Jahrhundert mit ihren Schiffen in Nord- und Ostsee, manchmal sogar im Mittelmeer, auf Beutezüge. Sie waren für diese Zeit unglaublich mobil und spielten dadurch auch als Kaufleute eine wichtige Rolle. Die von ihnen gegründeten Städte waren Drehscheiben des Handels, so zum Beispiel eben Heiterbu bei Schleswig. Direktorin des dortigen Museums ist Ute Drews. Sie erklärt, warum sich die Wikinger gerade hier am Ufer der Schlei niederließen.
Dann muss man vor seinem inneren Auge die Landkarte aufrufen. Und dann sieht man ganz deutlich, dass hier an der sogenannten Schleswiger Landenge die Schlei von der Ostsee aus 40 Kilometer tief in das Land hineinfasst. Schaut man dann an die Westküste, dann sieht man, dass dort das Flusssystem von Eider und Treene tief ins Land hineinführen. Und das ist eine hervorragende Voraussetzung, also eine verkehrsgeografische Voraussetzung für den frühmittelalterlichen Seehandel. Und darum geht es. In dieser Zeit sind die Menschen im Norden das erste Mal in der Lage, seegehende Schiffe zu bauen und damit weitreichenden Handel zu führen. Sie haben ein Problem. Sie wollen gerne von der Nordsee in die Ostsee und umgekehrt. Denn am besten ist ja, wenn man ziemlich besondere Waren von weit her holt. Ist heute ja auch noch so. Und sie scheuen sich, um Kap Skagen zu fahren. Das kann man auch mit heutigen Verhältnissen vergleichen. Zeit ist Geld, auch im frühen Mittelalter. Ein zweiter wichtiger Punkt ist die Jammerbucht. Die heißt nicht umsonst Jammerbucht, denn dort gibt es furchtbare Stürme und in dieser Bucht sind sehr viele Schiffe gesunken. Man versucht also diese Gefahr in einem Sturm vor Kap Skagen oder um Kap Skagen herum zu singen. Dieser Gefahr versucht man zu entfliehen. Und deshalb wählt man diesen Weg über die Schleswiger Landenge. Das geht dann von der Eider in die Treene bis zu dem Ort Hollingstedt. Und dort muss der frühmittelalterliche Händler, der vielleicht Töpferwaren aus dem Rheinland über die Nordsee gebracht hat oder zum Beispiel Basaltlavamühlen aus der Vulkaneifel, dort muss er sein Schiff an den Strand ziehen oder an die Brücke legen und auch etwas machen, was wir heute gut kennen. Er muss sich einen Subunternehmer suchen. Das ist also ein Mann, der einen Karren besitzt und einen Ochsen oder einen Karren und ein Pferd. Und mit dem wird er handelseinig. Der fährt für ihn die gesamte Warenladung bis nach Heiterbu. 18 Kilometer über Land und im Schutze des Grenzwalles Danewerk.
Die geografischen Voraussetzungen waren also bestens, um hier zu siedeln. Der Beginn der Siedlung Heiterbu wird auf das frühe Mittelalter datiert. Ute Drews.
Archäologisch ist hier eine ganze Menge nachzuweisen und daher kann man sagen, dass schon sehr früh außerhalb des jetzt bekannten Halbkreiswalles eine sogenannte Südsiedlung bestanden haben muss. Ich stelle mir das so vor, dass sich hier Händler lose getroffen haben, um an diesem geschützten Ort an einer Bucht der Schlei am Haddebüer-Nor Handel zu treiben.
Ein florierender Handelsplatz in der damaligen Bedeutung ähnlich dem Hamburg von heute. Doch irgendwann war es aus mit dem Handel und mit Heiterbu.
Das ist ein Thema, das noch immer so ein bisschen im Dunkeln liegt. Eines weiß man auf jeden Fall, dass schon Anfang des 11. Jahrhunderts hölzerne Bauten in Schleswig nachgewiesen sind. Und man weiß auch ziemlich genau, dass 1066 westslawische Truppen Heiterbu überfallen. Und da gibt es sogar eine sehr eindrucksvolle Skaldenstrophe, in der beschrieben ist, und die Stadt Heiterbu brannt von einem Ende zum anderen. Das heißt, hier ist die gesamte hölzerne Bebauung wahrscheinlich abgebrannt. Das ist das Ende von Heiterbu, aber wahrscheinlich ist zu dieser Zeit schon am Handelsplatz Schleswig, Slias Vikus, eine ganze Menge los. Und Wissenschaftler gehen davon aus, dass es vor allen Dingen auch machtpolitische Entscheidungen waren, dass dann in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts der Handel in Schleswig weiterging und Heiterbu geriet in Vergessenheit.
Ute Drews, sie ist die Chefin des Wikingermuseums in Heiterbu.
Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3 schaut heute nach Schleswig-Holstein. Mitten durch unser nördliches Nachbarbundesland verlief ja einst die Südgrenze des Dänischen Reiches, gegen das Frankenreich geschützt durch, wie es manche nennen, die in 700 Jahren gewachsene chinesische Mauer Nordeuropas. Das Dannewerk, heute ein Erdwall, an dem Schafe grasen. Und die kriegt zu sehen, wer vom Parkplatz zum Besucherzentrum des Wikingermuseums Heiterbu schreitet. Heiterbu und Dannewerk sind aufgenommen, gemeinsam ins Weltkulturerbe. Damit wird die Bedeutung der Siedlung am südlichen Rande Skandinaviens als frühmittelalterlicher Handelsplatz gewürdigt. Faszination Wikinger heißt ein Reiseführer zu Wikingerorten in der fast ganzen Welt mit Autorin Barbara Post über Handel und Wandel hier am Hadebüer Nor.
Der Warenumschlag wurde direkt auf der Brücke betrieben. Es gab keinen Marktplatz. Die Schiffe wurden entladen, beladen und alleine diese Brücken waren selten in der Wikingerzeit. Alleine sie sind ein Zeichen für die große Bedeutung Heiterbus. Keramik, es kam Wetzsteine, die wurden dann hier nach Heiterbu transportiert und weiter gen Osten. Umgekehrt kamen aus dem Osten zum Beispiel Felle. Und was man leider auch nicht verschweigen darf, ist ein sehr intensiver Sklavenhandel.
Der Mensch als Ware, woher kamen die Sklaven?
Bei einem Kriegszug. Das heißt, wenn die Menschen jener Zeit auf Viking gegangen waren, woher auch immer sie diese Sklaven mitgebracht haben. Es gibt zum Beispiel die Geschichte eines Bischofs, der hier in Heiterbu am Hafen gefangene Nonnen sah. Er hat dann diese Nonnen freigekauft, indem er buchstäblich alles, was er mit sich führte, und zum Schluss sein Pferd, den Sattel und die Steigbügel in Zahlung gegeben hat, um diese Nonnen zu befreien.
Wenn wir hier aufs Nor blicken, auf die graue Wasseroberfläche, darunter verborgen, liegt noch in den Sedimenten der Rest eines späten wikingerzeitlichen Handelsschiffes, das schon den Übergang vom alten wikingischen Langboot zu einer Schiffsform markiert, die uns gar nicht so unbekannt ist.
Im Laufe der Zeit haben sich ja bei den Wikingerschiffen auch unterschiedliche Formen herausgebildet. Erstens kann man das sehr schön natürlich hier in Heiterbu im Museum sehen, in dem ein wahrhaft königliches Kriegsschiff ausgestellt ist. Und dann haben sich aber im Unterschied zu den Langbooten, den Drachenschiffen, auch die Handelsschiffe herausgebildet. Die Knorr oder die Knarr. Und hier im Nor liegt ein Schiff aus der späten Wikingerzeit, das bis zu 60 Tonnen Ladung schon transportieren konnte. Dann natürlich aber auch mit einem größeren Tiefgang, also bis auf 1,50 Meter herunter. Frühe Koggen dürften dann erst in der Heiterbu-Nachfolgesiedlung Schleswig angelegt haben. Es gibt die These von Historikern und Archäologen, dass sich hier im Zusammenspiel zwischen friesischen Händlern und skandinavischen Seefahrern eigentlich die ersten Koggen herausgearbeitet haben. Zum Beispiel eine der frühesten Koggen aus dem 11. Jahrhundert ist die Kogge von Kollerup, oben in Nordjütland gefunden. Und man weiß aber, dass das Holz für diese Kogge in Südjütland, also hier in der Gegend von Heiterbu, geschlagen wurde.
Viel gibt es zu berichten, viel zu mutmaßen. Letztlich wissen tun wir es nicht, aber allemal ein spannender Ort für Exkursionen. Frau Post, Sie hat das Thema Wikinger gefesselt. Warum eigentlich?
Es war eine Zeit des Umbruchs und es war aber auch, wenn man so will, eine frühe Zeit der Globalisierung. Die Menschen waren ja in einem Maße mobil, wie man sich das heute für die Zeit vor gut 1000 Jahren eigentlich kaum vorstellen kann. Es gab im alten Nordischen den Begriff Heimske. für Leute, die irgendwie dumm sind. Und da drin steckt eigentlich auch unser Wort Heim. Das heißt, wer zu Hause blieb, blieb dumm. Und gleichzeitig war es aber auch eine Epoche, in der sich die Gesellschaft in Skandinavien wandelte. Man nennt sie auch die Europäisierung Skandinaviens, wo der Wechsel stattfand von den alten heidnischen Gesellschaften hin zur, ich nenne es jetzt mal so, modernen, mittelalterlich fränkischen Gesellschaft.
Sagt Journalistin Barbara Post, eine der Autorinnen des Buches Faszination Wikinger, unter anderem erhältlich für 22 Euro im, wer hätte das gedacht, Museumsshop in Heiterbu. Von Odin zu Jesus, vom Torshammer zum Kreuz. Die Stadtgeschichte Heiterbus vollzieht sich in einer Phase des Wechsels der Skandinavier vom Heiden zum Christentum. Mehr dazu gleich hier bei NDR 90,3.
Heiterbu, der bedeutende Handelsplatz der Wikinger im frühen Mittelalter, liegt im Schatten der Bischofsstadt Schleswig mit ihrem Dom. Hier hat Gotthard Magor seinen Sitz. Er ist Bischof im Sprengel Schleswig und Holstein der evangelischen Nordkirche. Wir sind mit dem Bischof verabredet in der heidnischen Wikingersiedlung, in der es auch zahlreiche christliche Spuren gibt. Gotthard Magor.
Für uns spielt Heiterbu schon eine große Rolle, weil Ansgar, der Apostel des Nordens, Erzbischof von Hamburg und Bremen, hier im frühen 9. Jahrhundert mit dazu beigetragen hat, dass es erste christliche Kulturen gab und auch eine Kirche, wohl 850 gebaut wurde, aus Holz gebaut wurde. Leider weiß man nicht mehr, wo sie stand, aber es ist durch Quellen gesichert, dass es hier eine gab. Und insofern, es hat dann knapp 100 Jahre gedauert, bis Schleswig auch Bischofssitz wurde. Das heißt zunächst mal Heiterbu 948 zusammen mit Ribe und Aarhus. Von daher spielt das natürlich schon eine große Rolle für die Vorgeschichte des Bistums, des heute Schleswiger Bistums und natürlich auch für mich als Bischof hier in dieser Stadt.
Ansgar ist ja auch hier präsent, wenn man Richtung Museumsdorf geht. Was weiß man denn über diesen Ansgar, der ja auch Apostel des Nordens heißt?
Ja, Ansgar war ein mutiger Mensch, der aufgebrochen ist und der sich Richtung Skandinavien orientiert hat. Das war damals ja keine Selbstverständlichkeit, sich auf lange Reisen zu begeben. Er hat wohl die früheste Kirche in Skandinavien in Birka in der Nähe von Stockholm mitgegründet, 830, wenn ich es richtig weiß, und hat schon für eine friedliche Ausbreitung des Christentums in Skandinavien in ganz besonderer Weise gesorgt. Von daher wird er auch in ganz Skandinavien und aber auch für uns im Norden Deutschlands in besonderer Weise verehrt und auch bedacht.
Ein anderes Symbol der christlichen Kirchen steht hier auf dem Vorplatz des Museums, die Glocke, die älteste Läuteglocke, wie man sagt. Das, was hier auf dem Vorplatz hängt, ist eine Kopie. Das Original ist im Museum.
Ja, das ist eine ganz besondere Geschichte, denn diese Glocke wurde erst vor kurzer Zeit, relativ kurzer Zeit, hier in Heiterbu im Hafenbereich entdeckt, nämlich 1978. Und ist eine Glocke, die wohl in die Zeit des Gründungs des Bistums 948, 950, wo erneut eine Kirche wohl gebaut wurde, zurückgeht. Und dass wir sozusagen ein Dokument haben, was klingt und aus dieser Zeit bis heute klingt und natürlich auch der Glockenton ja einer ist, der uns auch sehr verbindet und prägt auch unsere Städte, Dörfer und Kulturen bei besonderen Anlässen und in Gottesdiensten werden diese Glocken gespielt, Stundengeläut und so weiter. Das ist etwas ganz Außergewöhnliches und von daher freue ich mich, dass auch dieses Symbol, nicht nur dieses Symbol, sondern eine Nachbildung dieser Glocke hier im Eingangsbereich des Museums steht.
Und insofern aufgrund dieser engen Verbindung der christlichen Kirchen mit der Geschichte der Wikinger hat sich der Bischof tatsächlich gefreut, dass Heiterbu Weltkulturerbe geworden ist.
Ja, es erinnert nochmal in besonderer Weise an diese herausragende Geschichte dieses fernen Handelsplatzes, der ja nicht nur ein Ort des Handels war, sondern wo sich Kulturen und eben auch Religionen begegneten. Es gab noch die nordischen Götter, die ja sehr stark auch kämpferische Götter waren, mit Schwertern und mit entsprechenden ja auch Kriegshandlungen in Verbindung gebracht werden. Und dann diese christliche Tradition, die durch Ansgar doch in einer eher friedlichen Form dann auch große Ausbreitung gefunden hat und mit Harald Blauzahn ja gerade in Dänemark auch der Name ist und sozusagen die Taufe Dänemarks ja mit in Verbindung mit diesem König Blauzahn gebracht wird. Und von daher spielt das für uns alle hier schon eine sehr große Rolle.
Die frühmittelalterliche Handelsstadt an der Schlei, Heiterbu, und die Befestigungsanlage Danneberg, die früher die südliche Grenze des Dänischen Reiches markierte. Beide sind gemeinsam aufgenommen in das UNESCO-Weltkulturerbe. Es sind im Jahr ja ungefähr durchschnittlich 130.000 Menschen, die das Wikingermuseum in Heiterbu besuchen. Und als wir kürzlich mit dem Hamburger Hafenkonzert da waren, zählte zu diesen auch die kulturpolitische Sprecherin der CDU-Landtagsfraktion Schleswig-Holsteins, Annette Röttger. Frau Röttger ist Lübeckerin. Die hanseatische Altstadt ihrer Heimatstadt gehört ja neben dem Wattenmeer schon länger zum Weltkulturerbe der UNESCO.
Es interessiert mich ganz besonders, hier die neu ernannte Weltkulturerbestätte in Heiterbu zu besuchen. Eigentlich hat unsere Sommerpause begonnen, aber ich finde, es ist lohnenswert, sich hier zusammen mit den Urlaubern ein Bild zu machen über das, was Heiterbu zu bieten hat. Die Lübecker Altstadt ist ja schon lange Weltkulturerbe und ich finde, wir haben jetzt einen Dreiklang mit dem Wattenmeer. Und ich sage immer, wenn alle Touristen eine Route planen, wenn sie hier im Land unterwegs sind, dann müssen sie nach Lübeck kommen, die Altstadt besuchen, einmal durchs Watt laufen und dann auch die Wikinger erleben in Heiterbu. Dann haben sie schon viel von unserem schönen Bundesland erlebt.
Hey, hey, Vicky!
Und sie kommen, die Touristen.
Ja, wir interessieren uns für die Ausstellung, erstmal Museum und auch hier die Dörfer und die Häuser und natürlich auch die Schlei, wo wir Radtouren machen und so weiter. Und so verbringen wir eine Woche.
Wir waren schon sehr lange nicht mehr hier und wollten uns das nochmal angucken.
Hey, hey,
reizt das Ganze zu sehen, wie das Ganze hier entstanden ist. Weil die Wikinger sind ja doch für die Gegend hier immer noch die Vorfahren. Und wohnen da Leute früher? Das ist so eine Sache, die ich mir gerne ansehe, zu sehen, wie unsere Vorfahren gewohnt haben.
Hey, hey, Vicky! Hey, Vicky, hey! Sie fässt das Segel an!
Also Vicky kennt die Kinder aus dem Fernsehen.
Wir waren zur Hochzeit meiner Schwester hier und sind auf dem Rückweg und haben uns gedacht, wir nehmen jetzt noch Heiterbu mit, weil das natürlich sehr spannend ist.
Was ist das Spannendste hier, kannst du das sagen?
Wikinger, die Wikinger-Schiffe.
Hey!
Heiterbu, das Wikingermuseum, ist auf der Liste des Weltkulturerbes. Ein guter Grund, sich dort mal umzuschauen, vielleicht sogar heute noch. Thema Sommermarkt.
Bei dem fast 300 Wikinger hier eingezogen sind und alle ihre Waren anbieten, die sie vor Ort produzieren oder auch schon mitgebracht haben. Ja, wir erinnern daran, dass Heiterbu ein blühender Handelsplatz war und dass im Sommer Messezeit war. Im Sommer kamen die Schiffe vollgeladen mit Waren hier an und haben hier ihre Waren an den Mann und an die Frau gebracht. Und hier kann man also verschiedene Handwerker treffen, Silberschmiede, Goldschmiede, Leute, die Holz drechseln, aber auch Spanschachtelmacher. Und man kann auch wunderschöne Wikingerkleider erwerben. Also für jeden Geschmack etwas und für jeden Hacksilberbeutel.
Ute Drews, die Direktorin von Heiterbu. Noch bis 17 Uhr heute ist der Wikinger-Sommermarkt in Heiterbu geöffnet.
Und zum Nachlesen gibt es die Wikinger-Geschichte im Buch, von dem in dieser Sendung die Rede war, Faszination Wikinger von Barbara Post und Stefan Lipski, erschienen im Theiss Verlag. Das war das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3, Ausgabe 3318. Ihnen allen einen guten Start in die kommende Woche.
Tschüss, das sagen Kerstin von Stürmer
und Jan Graf.
Das Hamburger Hafenkonzert am Sonntag immer um 6 Uhr früh und montagabends um 8 bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.